Dies ist mein Podcast Nummer 4. Hallo, ich bin Ingrid Detloff und ich berichte heute über meiner Ansicht nach nützliche E-Learning-Werkzeuge für Universitäten. Die folgenden Inhalte sind als Anregungen gedacht und erheben natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Dieser Podcast ist im Zusammenhang mit meinem SOL-Projekt im Studiengang Educational Media an der Universität Duisburg-Essen entstanden, wo es darum ging, mir einen Überblick über das Thema Podcast zu verschaffen. Die 3 bisherigen Folgen hatten auch inhaltlich etwas mit Podcasting zu tun, bei dieser Folge ist dies nun anders. Heute ist übrigens der 12. Mai 2007, was vielleicht interessant ist, um die Relevanz des folgenden Inhalts abschätzen zu können. Wie bin ich auf das Thema gekommen? Auf der GMW-Tagung 2006 in Zürich gab es einen Vortrag, der mich sehr beeindruckt hat. Im Panel E-Learning mit einfachen Mitteln wurde dort unter anderem das ELBA-Konzept, das heißt der E-Learning-Baukasten der ETH Zürich, vorgestellt. Im Rahmen dessen werden einfachste E-Learning-Applikationen empfohlen, die in den Kontext möglicher Anwendungsszenarien gesetzt wurden. Als ich mir heute die Webseite http://www.elba.ethz.ch angeschaut habe, sah ich den Hinweis, dass ELBA sich für den Medida-Prix 2007 bewirbt. Schon an den ELBA-Webseiten sieht man, dass eben nicht nur eine Linkliste von Tools zu erstellen ist, sondern darüber hinaus umfangreiche Arbeit anliegt, von Bedienungsanleitungen, Erstellen von didaktischen Anwendungsszenarien, persönliche Beratung, Durchführung bis hin zur Evaluation. Wie bin ich vorgegangen? Wie gerade erwähnt, habe ich mir also die ELBA-Seiten angeschaut. Des Weiteren haben wir im ersten Semester bei Educational Media viele Tools kennengelernt und im Rahmen von Gruppenaufgaben auch getestet. Zusätzlich habe ich nach E-Learning-Webseiten geschaut, die eventuell auch Übersichten von Tools anbieten. Warum sollte man überhaupt eine Sammlung von Tools anbieten? Was klar dafür spricht, ist, dass unterschiedliche Tools unterschiedliche Zwecke erfüllen und nicht jeder Dozent alles braucht. Ein Allround-Tool für alles gibt es nicht und Tools, die viel können, sind in der Regel kompliziert in der Nutzung, was die Hemmschwelle zum Einsatz stark in den Vordergrund treten lässt. Und gerade wenn man Dozenten neu ans E-Learning heranführen möchte, bieten sich einfache Tools sehr an. Wichtig in diesem Zusammenhang ist meiner Meinung nach, eben nicht zu viele Tools anzubieten, weil dann unter Umständen auch wieder die Gefahr der Überfrachtung besteht. Ist das Interesse erstmal geweckt, könnte man in einem zweiten Schritt weitere Tools empfehlen. In dem folgenden Bericht geht es mir allerdings explizit nicht darum, konkrete didaktische Szenarien darzustellen, denn das würde hier den Rahmen sprengen, sondern um Anregungen, was für Arten von E-Learning-Tools es derzeit gibt und konkret einige Produkte zu nennen. Obwohl ich im Folgenden gar nicht so viele nennen werde, sollte man sich in der Realität auf eine Teilmenge davon beschränken. Es ist sicher spannend, diesen Podcast in einigen Jahren nochmal zu hören, denn der Wandel ist groß. Es ist bereits jetzt unterhaltsam zurückzublicken, was man Mitte der 90er Jahre für technische Möglichkeiten hatte. Damals im Rahmen meiner Tätigkeit an der Zentralen Information der Universitätsbibliothek Kassel ging es 1997 um Schulungen in die ersten Online-Bibliothekskataloge über Telnet-Zugang und die ersten CD-ROM-Datenbanken. Es war geradezu fortschrittlich, selber einfache Webseiten mittels Netscape Composer zu erstellen, wie zum Beispiel die damals von mir für die UB Kassel erstellte Linksammlung Informationsquellen im Internet. Mittlerweile ist für Studenten ein DSL-Zugang zum Internet quasi ebenso selbstverständlich wie die Nutzung von internetbasierten Diensten für Studium und Freizeit. Man denke nur an Flickr und Second Life. Problem ist eher, bei der Vielzahl der Möglichkeiten eine Auswahl zu treffen, was für Dienste und Anwendungen für welchen Zweck sinnvoll sind. Das Ganze habe ich in 4 Kapitel unterteilt. Und zwar erstens Lernplattformen, zweitens Authoring-Tools zur Erstellung von Lernmaterialien, drittens Aufzeichnungstools und viertens Tools zur Kollaboration. Kapitel 1 Lernplattformen. Meiner Meinung nach sind Lernplattformen das Kernelement von E-Learning an Universitäten. Universitäten haben diesbezüglich verschiedene Produkte im Einsatz, sowohl Open Source als auch kommerzielle Lösungen, letztere oft in Form von Landeslösungen. Es gibt detaillierte Kriterienkataloge, die innerhalb von Studien zur Einführung einer Lernplattform herangezogen werden und die leider naturgemäß schnell veralten. Grundfunktionen innerhalb von Lernplattformen sind auf jeden Fall aber Kommunikation und Kollaboration, wiederum unterteilbar in asynchrone Formen wie Diskussionsforum, Wiki, Blogs oder synchrone Formen wie Textchat, Audiokonferenz oder sogar Virtual Classroom Software. Personalisierungsmöglichkeiten sind ebenso vorhanden wie Digital Asset Management, das heißt Dokumentbearbeitung und Verwaltung, sowie Suchfunktionen und Audio- und Videoeinbindung. Klassische Funktion von Lernplattformen ist natürlich die Bereitstellung von gegebenenfalls interaktiven Lehr- und Lernmaterialien, das Kursmanagement und Tracking des Lernerfortschritts. Content-Generierung ist ein weiterer wichtiger Punkt, auch gerade für Dozenten. Viele Plattformen stellen dafür Möglichkeiten zur Verfügung, sei es um einfache Seiten innerhalb der Plattform zu erstellen, Umfragen oder sogar Tests und bei Online-Prüfungen inklusive komfortabler Ergebnisauswertung. Im Bereich der Open-Source-Produkte ist zurzeit Moodle sehr verbreitet. Als kommerzielle Produkte habe ich an vielen Hochschulen Blackboard und WebCT gefunden oder Qlix. Insofern wäre das Heranführen von Dozenten an die universitäre Lernplattform und Schulungen in Bedienung und Einsatzmöglichkeiten meiner Ansicht nach der erste Schritt. Kapitel 2: Authoring Tools zur Erstellung von Lernmaterialien. Oftmals sind in Lernplattformen fremde Tools zu diesem Zweck eingebunden. Ein Beispiel wäre das Programm Hot Potatoes der Firma Half-Baked Software Incorporation. Mit Hot Potatoes können auf sehr einfache Art und Weise Multiple-Choice-Selbsttest-Quizzes mit automatischen Rückmeldungen erstellt werden. Ausbildungsinstitutionen können die Software gratis benutzen, sofern die Quizfragen später öffentlich zugänglich sind. Software zur Erstellung von Lernmaterialien, die man später in Form von CBTs, Computer-Based Training, oder WBTs, Web-Based Training, zur Verfügung stellen kann, gibt es einige, doch meist verbunden mit Lizenzkosten und größerem Einarbeitungsaufwand. Für Anfänger sind sie sicher nicht zu empfehlen. Als Beispiele möchte ich hier die Produkte von Adobe nennen, wie Macromedia Director, Authorware, Captivate, Dreamweaver und Flash, sowie von der Firma SumTotal Systems das Produkt Toolbook. Bei der Erstellung von Lehr- und Lernmaterialien wird man sicherlich auch Bildbearbeitung, Audio- und Videobearbeitung brauchen, wofür einfache Open-Source-Werkzeuge existieren. Für eine ganz einfache Bildbearbeitung gibt es zum Beispiel IrfanView. Schwieriger wird es schon mit GIMP. Für Audiobearbeitung ist Audacity recht einfach und für Videobearbeitung VirtualDub. Kapitel 3: Aufzeichnungstools. Vorlesungsaufzeichnungen sind auch ein Mittel von E-Learning und können Dozenten unter anderem durch aufgezeichnete Grundlagenvorlesungen von Routinetätigkeiten entlasten. Verbreitet ist hier zum Beispiel Lecturnity der Firma IMC AG als sogenanntes Rapid Learning Tool, mithilfe dessen man Ton und Video des Dozenten inklusive seiner PowerPoint-Folien und seines PC-Desktops aufzeichnen kann. Kapitel 4: Tools zur Kollaboration. Hier sind Wikis und Weblogs, die ich ja bereits im Zusammenhang mit Lernplattformen genannt habe, zu erwähnen. Einsatzmöglichkeiten sind zum Beispiel Gruppenaufgaben zum gemeinsamen Editieren von Webseiten, Dokumentation von Lernmaterial, Dokumentation von Lernerfortschritten, inklusive Vernetzung und gegenseitige Kommentare. Es gibt zahlreiche Arten von Wiki-Software. Sehr bekannt ist die freie Software MediaWiki, auf der die Wikipedia basiert. Für Weblogs wird vielfach die freie Software WordPress verwendet, allerdings sind solche Funktionalitäten oft schon in den Lernplattformen integriert. Nicht nur zur Einzelarbeit geeignet sind Mindmaps, wo komplexe Sachverhalte grafisch bearbeitet werden können. Bei einer der letzten Gruppenaufgaben im Rahmen von Educational Media haben wir in diesem Zusammenhang das freie und leicht bedienbare Produkt CMAP eingesetzt, das zwar eine lokale Installation von Software erfordert, dann aber die Möglichkeit bietet, auf einem CMAP-Server ein Arbeitsgruppenverzeichnis einzurichten und wirklich synchron an einer Map zu arbeiten. Es gibt viele weitere internetbasierte Dienste, die man zur E-Learning-Zusammenarbeit nutzen kann und die wir bei Educational Media auch schon in diesem Sinne getestet haben. Wenigstens kurz erwähnen möchte ich noch Social Bookmarking-Dienste wie Delicious, den Dienst ThinkFree als Online-Alternative zu Microsoft Office inklusive Document Sharing oder als Online-Whiteboard View, geschrieben V-Y-E-W. Gerade für den letzten Teil merkt man auch die Grenzen eines Audio-Podcasts, bei dem viele Weblinks genannt werden. Würde man alle URLs nennen und buchstabieren, wäre das Ganze kaum noch hörbar. Demzufolge habe ich in diesem Podcast weitgehend auf die Angabe von URLs verzichtet und werde sie, danke für den Hinweis, Axel, in meinem Blog-Eintrag posten. Noch ein kleiner Exkurs. Aktuell bei der Gruppenaufgabe arbeiten wir gerade mit Protopage, wo man sich eine freie Web 2.0-Webseite einrichten kann und fürs Brainstorming auf einfache Weise mit Hilfe von Tabs und Widgets den eingestellten Texten und Bildern eine Gliederungsstruktur geben kann. Mit diesem Beispiel möchte ich zeigen, dass in der Realität Studenten ihre eigenen Wege gehen werden und selbst neue E-Learning-Tools entdecken werden. Das ist für die Dozenten bei Educational Media sicherlich kein Problem, sondern geradezu erwünscht. An anderen Universitäten und Studiengängen wird dies für die Dozenten aber vergleichsweise nicht leicht sein. Ja, dies soll als kurzer Einblick in nützliche E-Learning-Werkzeuge für Universitäten reichen, der natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Mir ging es auch in dieser Folge wieder darum, mir einen persönlichen Überblick über das Thema zu verschaffen und praxistaugliche Hinweise für mich und eventuell auch andere zusammenzustellen. In diesem Sinne, tschüss für heute und bis demnächst.